Ja, heute beginnen wir mit diesem ja umfangreichen Text von Benjamin. Immerhin ja, fast 30 Seiten sind das, ne? Probleme der Sprachsoziologie. Ein Sammelreferat. Diese Arbeit ist also 1935 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen. Ne? Zeitschrift für Sozialforschung. Sie haben das hinten in den Anmerkungen, Seite 675. Ich glaube, ja, hier, ne? Die Anmerkungen. 674. Also Zeitschrift für Sozialforschung. Heft 4, nein, Nummer 4, Jahrgang 4, 1935, Heft 2. Und dort also auf den Seiten 248 bis 268. Es gibt dazu, so haben die Herausgeber im Anschluss an eine erste Publikation in der Zeitschrift Alternative, 1968, ich glaube, 68, Zeitschrift für Alternative. Ja, bitte mehr. Ja. Wo das zum ersten Mal abgedruckt worden ist, nämlich eine Variante oder ein Zusatz, der nicht abgedruckt worden ist. Und diese Variante unter Lesarten, nicht, finden Sie auf Seite 675. Man weiß nicht genau, warum dieser Teil nicht gedruckt worden ist damals in der Zeitschrift, nicht? Aber ja, das Ganze ist nicht so erheblich, sodass man doch davon ausgehen kann, den Aufsatz so zu lesen, wie er tatsächlich abgedruckt ist in der Zeitschrift für Sozialforschung. Und so ist der Aufsatz ja auch in diesem Band 3 ist das, nicht? Rezensionen, Kritiken und Rezensionen der Frankfurter Benjamin-Ausgabe abgedruckt. Ich wollte noch mal sehen, wann Alternative, welche Nummer der Alternative war das? Alternative war eine oder ist eine Zeitschrift, die besonders in den 60er und 70er Jahren in Deutschland, in der Bundesrepublik, während der Studentenbewegung sehr beliebt gewesen ist. Oh, haben Sie nicht den Text?
Die habe ich auch, aber ich habe
Ah, haben Sie.
die.
Oh. Ja. Alternative, ja. Also jedenfalls, wir können uns auf den Text so beziehen, wie er eben hier abgedruckt ist. Es ist eine Auftragsarbeit, das ist wichtig, ne? Also das Institut für Sozialforschung hat Benjamin den Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag hat wohl zu tun mit den Aufsätzen, die wir gelesen haben, also Lehre vom Ähnlichen und über das mimetische Vermögen. Im Anschluss daran hat also Benjamin diesen Auftrag bekommen von Horkheimer, nicht, damals noch in Genf, wo das Institut gewesen ist, später ja dann eher nach New York ausgewandert. Benjamin selber sagt, dass diese Darstellung, dieses Forschungsreferat, nicht, also es ist eigentlich ein Forschungsbericht. Forschungsbericht, ne? Das heißt, man berichtet über bestimmte Literatur, die es zu einem bestimmten Thema gibt, ne? Das ist eigentlich ein Forschungsbericht. So etwas ist ganz üblich, also Auch Dolce Bungaku zum Beispiel macht solche Forschungsberichte, ne, von Zeit zu Zeit. Also Benjamin berichtet hier eben über das Thema Sprachsoziologie. Nicht? Und man weiß, dass natürlich insbesondere Scholem wieder sehr kritisch der ganzen Arbeit gegenübersteht. Also Scholem hatte ja eher so die erste benjaminische Sprachtheorie immer favorisiert. Und von daher war ihm ja schon, wie wir wissen, diese ja, anthropologische oder wie er sagte, materialistische Sprachtheorie, Lehre vom Ähnlichen, mimetisches Vermögen, nicht angenehm. Benjamin schreibt zum Beispiel, das finden Sie auch hier in einem Brief an Werner Kraft. Werner Kraft ist ein Freund, nicht, den Benjamin schon in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre kennengelernt hat, der dann nach Jerusalem auch ausgewandert ist. Er schreibt darin, ja, also dieses sprachtheoretische Referat, Zitat, präjudiziert nichts über eine Metaphysik der Sprache. Ne? Also sozusagen, Sprachsoziologie ist ein Thema, Metaphysik der Sprache wäre sozusagen ein anderes Thema. Nicht? Also dieses Thema der Metaphysik der Sprache, das wäre dann über das mimetische Vermögen, Lehre vom Ähnlichen, Aufgabe des Übersetzers, über die Sprache überhaupt und die Sprache des Menschen. Das wären also diese benjaminischen Aufsätze. Nicht? Freilich, wo die Grenze ist, wo ist die Grenze zwischen ja, Soziologie und Metaphysik? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Man kann vielleicht so sagen, die Soziologie fragt nach der Funktion der Sprache. Ne? Also welche Funktion hat die Sprache? Ne? Welche Funktion? Was ist sozusagen die Leistung der Sprache? Oder sagen wir, was ist die Performance oder die Performance der Sprache? Also da gleichsam die pragmatische Dimension der Sprache. Ne? Das ist eigentlich die Frage der, ja, könnte man sagen, im weitesten Sinne der Sprachsoziologie. Dagegen fragt die Metaphysik der Sprache, was ist Sprache? Ne? Was ist eigentlich Sprache? Ne? Natürlich, das ist die Heideggersche Frage. Ne? Was ist eigentlich Sprache? Ne? Damit ist man natürlich sofort wieder bei der Frage nach dem Ursprung. Ne? Das ist dann für Benjamin eigentlich eins. Die Frage nach dem Ursprung ist die metaphysische Frage. So könnte man es einfach sagen, ne? Bei Benjamin. Ne? Also die metaphysische Frage ist die Frage, was eigentlich Sprache ist, damit was der Ursprung der Sprache ist. Ne? Und der Ursprung einerseits, andererseits, wie Benjamin das auch benannt hat, die Aufgabe. Die Aufgabe. Und das wäre nämlich also der futuristische oder der zukünftige Aspekt. Nicht? Die Aufgabe, das ist die Zukunft. Der Ursprung ist natürlich die Vergangenheit, das Gewordensein der Sprache. Wie ist sie das geworden, was sie eigentlich ist? So, das sind eigentlich die zwei Fragen. Und sie haben, ja, und Sie haben ja beide Frageweisen bei Benjamin ganz explizit. Ne? Also Sie haben den Ursprung des Trauerspiels, ne? Das ist ganz explizit im Titel schon diese Frage, was eigentlich ist das Trauerspiel? Nämlich als Frage nach dem Ursprung des Trauerspiels. Und Sie haben den anderen Aspekt, nämlich Aufgabe, was ist das Ziel, was ist die Richtung, nämlich die Aufgabe des Übersetzers. Da haben Sie in zwei Titeln diese wichtigen Vektoren, diese zwei wichtigen Richtungen, die, in die Benjamin gleichsam die Frage der Metaphysik, was eigentlich ist, aufgespalten hat. Und wir wissen ja über das mimetische Vermögen, Lehre vom Ähnlichen, das sind jeweils Fragestellungen, die sowohl den Ursprung der Sprache betreffen, nämlich woher kommt die Sprache, wie ist sie das geworden, was sie ist, was ist eigentlich der anthropologische, was ist das Fundament der Sprache, und natürlich zugleich auch, und das ist eben die dann anthropologische Dimension, herkommen und sozusagen hingehen, also Zukunft. Wo geht das hin? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Woher, wohin? Diese zwei Fragestellungen. Ne? Die stehen natürlich dann auch im Zentrum, nicht immer ganz explizit, weil das sehr verkürzt ist, von diesen beiden Aufsätzen, die wir zuletzt auch behandelt haben. Gut, Benjamin sagt in diesem Aufsatz, in diesem Brief an Werner Kraft, dass also dieses sprachsoziologische Referat genau an die Stelle führt, wo meine eigene Sprachtheorie beginnt. Ne? Das führt dahin, wo meine beginnt. Also es gibt keinen Widerspruch, sondern es gibt also Ergänzung, Komplementarität. Ah, Entschuldigung, Sie haben den Aufsatz nicht da. Ah, wir haben wahrscheinlich keine. Können Sie zusammen reinschauen? Sprach. Also, wir beginnen heute nur erst einmal den Anfang. Ne? Das andere, was ich Ihnen in der letzten Woche gegeben habe, diese Sachen, ne? Ausgraben, Erinnern, Benjamin, Archiv, das werden wir dann also einbinden an bestimmter Stelle in diese Besprechung des Aufsatzes. Nicht das hier, was ich letzte Woche gegeben habe. Haben Sie das bekommen?
Ja.
Ah, haben Sie bekommen. Ja, ja, vielleicht so viel zum Anfang. Sie haben natürlich gemerkt, dass schon die Form dieses Aufsatzes, ne, sich unterscheidet. Ne? Das unterscheidet sich von den sonstigen Aufsätzen von Benjamin. Benjamin, das ist Ihnen aufgefallen, ganz sicherlich, normalerweise zitiert er nicht so viel. Ne? Also es gibt nicht so viele Anmerkungen bei Benjamin eigentlich, ne? In seinen Aufsätzen. Ne? Aber in diesem Aufsatz zitiert er sehr viel. Nicht? Also auf jeder Seite gibt es genaue Angaben. Nicht? Natürlich ist das auch eben von der Form her bedingt, dieses Sammelreferats. Nicht? Er spricht ja geradezu über Literatur, nicht? Forschungsliteratur. Natürlich muss man die dann zitieren. Das heißt, Benjamin selber tritt hier ja, als Kritiker auf. Ne? Er ist in diesem Sinne Kritiker, Rezensent, nicht? Besprecher, wie man das ja in der Literaturkritik oder auch in der Wissenschaftskritik kennt. Nun, der Beginn dieses Sammelreferats ist sehr weit gefasst. Es heißt, ist von der Sprachsoziologie als einem Grenzgebiet die Rede, so denkt man zunächst wohl nur an ein Gebiet, das jenen Wissenschaften gemeinsam ist, an die das Wort unmittelbar erinnert, der Sprachwissenschaft und der Soziologie. Also Sprachsoziologie, heute sagt man eigentlich, ja, wie sagt man eigentlich in der Wissenschaft? Der Ausdruck Sprachsoziologie ist eigentlich nicht so geläufig. Wie sagt man? Also es gibt Sprachpsychologie, ja. Also da befasst man sich hauptsächlich ja, mit Sprachzerstörungen eigentlich, ne? Also so mit Aphasien, mit die Psychoanalyse zum Beispiel spielt eine Rolle. Oder aber, wie Benjamin später sagt, Kinderpsychologie, also die Psychologie des Spracherwerbs. Nicht? Wie wird Sprache erworben bei Kindern? Nicht? Also innerhalb der Pädagogik vielleicht. Also entweder Kinder, kranke Pädagogen in dieser Hinsicht, Richtung auf Psychologie, Lernpsychologie zum Beispiel heute. Was die Soziologie betrifft, da spricht man dann eigentlich von Soziolekten. Also Sprachbarrieren und solche Dinge. Ne? Da hat sich die Sprachsoziologie praktisch verengt. Man untersucht also verschiedene Schichten. Ne? Einfach. Meistens empirisch. Also man schaut, wie sprechen die Türken in Deutschland, ne? Zum Beispiel. Solche Untersuchungen macht man. Also da spricht man von Soziolekten oder aber ja, von bestimmten eben Schichten, die besondere Sprachen ausbilden. Das nennt man einen Soziolekt. Oder auch, man spricht von Idiolekten. Idiolekt ist zum Beispiel, die Germanistik spricht einen Idiolekt, also eine Art Fachsprache ist das, ne? Eine Fachsprache. Oder Handwerker haben eine Art Fachsprache und so weiter. Das ist heute für die Ingenieure eigentlich ganz wichtig, ne? Meistens ist diese Fachsprache heute Englisch, ne? Also Computerfachsprache zum Beispiel, ganz bekannt, ne? Das ist ein besonderer Idiolekt. Also Soziolekt zum Beispiel, wie sprechen die türkischen Kinder, die also in Deutschland geboren sind, von türkischen Einwanderern zum Beispiel. Das ist so eine berühmte Geschichte. Ne? Solche Untersuchungen gibt es heute in der Sprachsoziologie. Ne? Das heißt, die Sprachsoziologie ist heute sehr viel enger und vor allem empirischer gefasst als damals Benjamin. Das also gefasst hat. Denn gleich sehen wir, also Linguistik, Sprachwissenschaft, ja, Soziologie nicht nur das, sondern alles Mögliche nimmt Benjamin mit hinein. Zum Beispiel Kernprobleme der Kinderpsychologie, was wir schon erwähnt haben. Nicht? Dann sogar das Verhältnis von Sprache und Denken. Heute ist das Hirnforschung, ne? Also zum Beispiel also, Hirnforschung, das heißt teilweise Biochemie, ne? Also wie funktioniert sozusagen das menschliche Hirn, wie ist das Verhältnis von Sprache und Denken, ne? Das wird heute so untersucht, ne? Also von Hirnphysiologen zum Beispiel, ne? Dann Verhaltensforschung, also Tierpsychologie, also das ist eigentlich Verhaltensforschung. Heute macht man das. Also Behaviorismus zum Beispiel, Beobachtungs- oder also Verhaltensforschung in der Weise, dass man Tiere beobachtet. Wie kommunizieren Mäuse miteinander? Wie kommunizieren Vögel miteinander? Also wie funktioniert sozusagen diese Kommunikation? Dann Ethnologie, das war damals relativ neu, Ethnologie, also die Frage nämlich, wie primitive Sprachen sozusagen, Indianersprachen, ne? Worf zum Beispiel, Sapir-Whorf, diese Untersuchungen, sehr berühmt gewesen. Das heißt, eine Sprache, die keine Schrift hat zum Beispiel, ne? Im Verhältnis. Das sind die Untersuchungen der Ethnologen dann gewesen. Psychopathologie kommt auch vor. Das war berühmt, die Aphasie. Damals hat zum Beispiel Roman Jakobson, der russische Formalist, Linguist, zusammen etwa dann später auch mit Lévi-Strauss, also solche Untersuchungen gemacht. Schon bei Freud findet man einiges über die Aphasie. Aphasie heißt Sprach, also Zerstörung. Ne? Man kann nicht sprechen. Ne? So, plötzlich, weil eine psychologische Sperre da ist. Ne? So, zum Beispiel Stottern oder solche Dinge. Ne? Jemand kann nicht sprechen in der Öffentlichkeit. Er fängt dann nur zu stottern an. Das gibt es. Ne? Er kann nicht sprechen, wenn seine Mutter anwesend ist. Oder solche Dinge. Gibt es alles. Ne? So, solche, also psychologischen Probleme. Ja, dann natürlich Bergson wird erwähnt, damit auch, ja, man kann sagen, die Philosophie auch, ne, im Verhältnis ja, von in der damaligen phänomenologischen Richtung, also auch Husserl, ne, war das natürlich eine wichtige Frage, wie Sprechen und Denken zusammenhängt, nicht? Also, welche Bedeutung hat die Sprache für das Denken? Der Begriff zum Beispiel und solche Dinge, das Konzept und so weiter. Oder wie ist Wahrnehmung? Wie funktioniert Wahrnehmung? Also braucht man, um etwas zu sehen, ein Wissen? Ne? Muss man erst wissen, damit man etwas sieht? Oder, also wie funktioniert das? Ne? Das waren solche Fragen, die die Phänomenologen ja eigentlich bis heute beschäftigen. Wenn das also so ist, zum Beispiel, ja, man hat, wenn ein Tourist zum Beispiel nach Japan kommt aber und nichts über Japan gelesen hat, was sieht er? Also, ich meine, um zu sehen, muss man wissen, verstehen auch. Ne? Kann man, wenn man eine Reise zweimal macht, ganz unterschiedliches sehen. Ne? Je nachdem, wie also der Stand der Vorbereitung oder der Stand des Wissens ist. Nicht? Das ist ja klar. Ja, also das sind diese ganzen Disziplinen, die irgendwie mit eine Rolle spielen. Also wir sehen schon, für Benjamin ist der Begriff der Sprachsoziologie ganz weit. Eigentlich ganz weit, ne? Ganz weit, umfasst eigentlich all diese, ja, im 20. Jahrhundert sich dann herausgebildet habenden Spezialdisziplinen. Ne? Also Sprachsoziologie ist für Benjamin sehr weit gefasst. Das zeigt sich ja dann auch an der Literatur, die er bespricht, die er also liest, die er einführt, die er in einen Zusammenhang stellt und so weiter. Natürlich heute, wenn Sie das lesen, ne, ist das natürlich schwierig, weil manche dieser Autoren kennt man heute gar nicht mehr. Andere aber sind nach wie vor sehr wichtig. Ne? Also ich nenne nur zum Beispiel Carnap, der Philosoph, Kassierer, der Philosoph, ne, sehr bekannt. Oder Lévi-Brühl ist immer noch bedeutsam, also in der Anthropologie und in der Ethnologie. Nicht? Vygotsky in der russischen, also Sprachpsychologie und so weiter. Also einige Autoren sind immer noch sehr bedeutsam. Oder auch in der deutschen Sprachwissenschaft, Leo Weisgerber zum Beispiel. Nicht? Aber das vielleicht im Einzelnen, es kommt ja nicht jetzt auf die einzelnen Autoren an, die besprochen werden, sondern eher so halt auf die Art und Weise, wie sie Benjamin präsentiert. Nämlich gleich schon in dem zweiten großen Abschnitt, nicht, auf Seite 453 steht, am ungezwungensten und sinnfälligsten berühren die Kardinalprobleme der Sprachwissenschaft so gut wie die wie der Soziologie einander in der Frage nach dem Ursprung der Sprache. damit ist Benjamin sozusagen bei seiner eigenen Frage. Das heißt eigentlich schon einer historischen Frage oder auch einer Frage, die die Metaphysik der Sprache betrifft. Also, Frage nach dem Ursprung der Sprache. Und nun also, der erste, den er hier erwähnt, ist ein gewisser Henri Delacroix, Le Langage et la Pensée. Das heißt, natürlich kommen hier sehr viele französische Autoren vor. Ja? Natürlich, erstens einmal, Benjamin ist in Paris zu dem Zeitpunkt, ne? Also 34, 35. Ne? Zweitens, in der Tat, damals waren die Franzosen sehr wichtig für diese ganze wissenschaftliche Entwicklung. Das hatte seinen Grund ja vor allem in der Schule von Émile Durkheim. Émile Durkheim, ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen, das ist eigentlich, für die Franzosen ist das so wichtig wie Max Weber. Also er ist der französische Max Weber, kann man sagen. Ne? Also Max Weber in Deutschland, 1922 ist er gestorben. Er war in Deutschland, sagt man, der Begründer eigentlich der Soziologie, zusammen mit Simmel, mit Georg Simmel. Max Weber, also wenn Sie gar nichts kennen, dann Kapitalismus, protestantische Ethik und der Kapitalismus, das ist so sein Hauptwerk, sehr berühmt geworden, bis heute noch ganz viel zitiert. Also wie hängt der Protestantismus mit der Entwicklung des Kapitalismus, vor allem in England und später dann natürlich auch in Amerika zusammen? Nicht? Das ist auffällig, dass der Kapitalismus besonders in protestantischen, also Gegenden, sich stark entwickelt hat. Also in England stärker als in Frankreich, in Preußen stärker als in Österreich zum Beispiel. Also immer Katholizismus, Protestantismus. In der Schweiz Calvinismus stärker als etwa im übrigen Deutschland oder sogar im schwäbischen Pietismus stärker als etwa in Bayern. Nee, das sind so Fragestellungen. Also es gibt eine gewisse Affinität zwischen so Max Weber, zwischen Kapitalismus, Unternehmertum, Individualismus und eben Protestantismus. Und interessant ist ja, wie Sie ja vielleicht auch wissen, ne, der ganze deutsche Idealismus oder das ganze 18. Jahrhundert, alle Autoren in Deutschland sind Protestanten. Nee? Also alle Philosophen. Also von Kant, Hegel, Schelling, Schleiermacher, alles Protestant. Fichte, ne? Von den Literaten ebenso. Ne? Goethe, Schiller, Herder, Hölderlin, alles Protestant. Ne? Alles Protestant. Die Katholiken kommen erst Ende des 19. Jahrhunderts, etwa mit der Wiener Moderne. Da haben wir plötzlich Katholiken. Oder man kann sagen, ja, Stifter gibt es ja auch schon. Ne? Aber um 1800, im 18. Jahrhundert, alles Protestant. Ne? Die deutsche Sprache, die deutsche Literatur, die deutsche Philosophie, das ist sehr stark mit dem Protestantismus verbunden. Ne? Übrigens gibt es ein Buch, das jetzt demnächst im März erscheinen wird, in dem das ja ziemlich deutlich dargestellt wird. Und das haben wir an der KEO jetzt übersetzt. Heinz Schlaffer, die kurze Geschichte der deutschen Literatur. So ein relativ schmales Bändchen. Vor 5 Jahren in Deutschland erschienen, sehr erfolgreich, Taschenbuch und so weiter. Ja, das wird im März erscheinen, in der japanischen Übersetzung. Also können Sie dann mal lesen, einfach. Aber Deutsch ist auch sehr schön. Ein bisschen schwieriger vielleicht. Ne? Ja. Das zeigt eben gerade dieses, also dass der Protestantismus im 18. Jahrhundert eigentlich für die deutsche Literatur so wichtig ist. Ja, also das ist Weber gewesen, auf der anderen Seite in Frankreich Durkheim. Und Sie kennen natürlich de Saussure, ja, Frédéric de Saussure. Er war auch sehr stark beeinflusst von Émile Durkheim. Emil Durkheim im Verhältnis also zu Weber ist sehr viel positivistischer, ne? Also sehr stark formalistischer ausgerichtet, wie also Saussure ja auch, ne? Was dabei fehlt und was dann immer die Kritik mit Deutschland ausmacht, das ist Geschichte. Ne? Also das fehlt ja auch bei Lévi-Strauss. Also eigentlich der ganze Strukturalismus, wie er später in Frankreich entstanden ist, auch, hat sehr starke also Beziehungen auch zu dieser Durkheim-Schule. Also Synchronie, Systematik, Formalismus, solche also Positivismus, ne, solche Dinge stehen da im Vordergrund. Und sehr viel weniger wie in Deutschland eben Max Weber historisches Denken, ne, Entwicklung, Evolution oder solche Dinge. Nicht? Das ist nicht so stark dort. Und das zeigt sich ja auch dann in der Sprachsoziologie. Nicht? Diese sehr deutliche Fixierung also auf solche systematisch vergleichenden Fragestellungen. Also zum Beispiel Durkheim hat sich Überlegungen gemacht. Er hat gesprochen zum Beispiel von 4 Arten des Selbstmordes. Soziologie des Selbstmordes. Ne? Ja, solche Sachen hat er gemacht. Ne? Also sozusagen das kollektive Verständnis. Das hat er versucht immer deutlich zu machen, wie er Lévi-Strauss später auch, ne, bei den, beim wilden Denken oder Pensée Sauvage oder bei seinen Untersuchungen, ethnologischen Untersuchungen. Da spricht er, also es gibt den ersten Selbstmord, das ist der altruistische Selbstmord. Das heißt, man begeht Selbstmord, um ein Zeichen zu setzen für die anderen. Ne? Also, ich töte mich aber, weil ihr mich so schlecht behandelt. Ne? Zum Beispiel. Oder ich töte mich, weil zum Beispiel früher gab es ja, das erwähnt er auch, so diese alte Tradition, dass die alten Leute in die Berge gingen, ne, zum Sterben. Ne? Also wenn die Leute alt geworden waren und nicht mehr arbeiten konnten und so weiter und nur noch eine Belastung waren für die, also für die anderen, ne, dann gingen sie in die Berge. Und dort, man weiß nicht. Ne, das ist so praktisch altruistischer Selbstmord. Sich opfern. Ne, sich opfern für die anderen. Ja, und dann, also egoistischer Selbstmord, das ist zum Beispiel Werther. Ne? Also Lotte liebt mich nicht, ich, also, ja, ich... Er gefällt sich in seinem Schmerz, in seinem Tod sozusagen. Ein schöner Tod, Selbstmord in dieser Hinsicht, egoistisch. Ne? Ja, dann unterscheidet er noch also weitere, drittens, also der Selbstmord, der als letzter Ausweg erscheint, weil die ganze, also das Leben ist sinnlos, das Leben ist absurd und so weiter. Ne? Also sozusagen der Selbstmord als Antwort auf eine insgesamt ja, existenzialistische Situation. Und das wäre der existenzialistische Selbstmord. Nicht? Also so wie also das Leben ist sozusagen sinnlos, deshalb ist es am besten, gleich Schluss zu machen. Ne? So. Und dann der vierte, und das ist eigentlich das Interessanteste, könnte man fast sagen, weil da wird es wirklich soziologisch, was heutzutage eine große Rolle spielt. Also Leute begehen Selbstmord aus Überarbeitung. Also weil sie die Situation, die konkrete Situation nicht mehr, keine Lust mehr haben, das weiterzumachen. Ne? Also zum Beispiel, ja, immer mal wieder hier auch, ne, die Bahn kommt nicht. Warum? Ja, jemand am Morgen um 8 Uhr ist vor den Zug gesprungen. Ne? Weil, weiß nicht, die Aufnahmeprüfung hat nicht funktioniert oder der Chef ist böse, man kommt mit der Arbeit nicht durch und so weiter und so fort. Ne? Solche Dinge. Also das wäre gleichsam diese, ja, man könnte sagen, Überarbeitung, Überforderung. Also die Überforderung und der Selbstmord so als die letzte Konsequenz. Das gab es sehr häufig, auch in den 20er Jahren. Ne? Also sehr üblich, Karl Kraus hat darüber gesprochen, Leute haben den Gashahn aufgemacht, weil sie die Wohnung nicht mehr bezahlen konnten, nicht mehr und so weiter. Nicht solche Probleme, Arbeitslosigkeit und so fort. Ne? Also so hat Dürkheim zum Beispiel solche vier Kategorien aufgestellt des Selbstmordes. Ne? Und im Prinzip hat er dann implizit angenommen, dass das eigentlich immer so gewesen ist. Ne? Also diese vier Arten gibt es sozusagen immer. Ne? Das kann man je nachdem in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich ausgeprägt finden. Ne? Das ist so, also eben Vorrang der Systematik. Ne? Und es ist ziemlich deutlich in dem Aufsatz, dass zum Beispiel Benjamin dagegen argumentiert. Ne? Von daher also gleich am Anfang diese Frage nach dem Ursprung gestellt wird, damit gleich der Ausgangspunkt auch schon klar ist. Nicht? Er zitiert dann also diesen Delacroix, also Ursprünge pflegen, wie man weiß, im Dunkel zu liegen. Die Sprachgeschichte führt nicht zu den Ursprüngen zurück, da Sprache ja die Vorbedingung der Geschichte darstellt. Die Sprachgeschichte hat es immer nur mit sehr verwickelten Sprachen zu tun, die eine gewichtige Vergangenheit, von welcher wir nichts wissen, hinter sich haben. Der Ursprung von bestimmten Sprachen ist nicht identisch mit dem Ursprung der Sprache selbst. Nicht. Das ist natürlich durchaus Benjamin näher, wenn also gesagt wird, dass der Ursprung von bestimmten Sprachen nicht identisch ist mit dem Ursprung der Sprache selbst. Ne? Also wie ist das Japanische entstanden? Das ist eine andere Frage als eben die Frage, wie ist Sprache? Also wo liegt der Ursprung der Sprache zum Beispiel? Und dann sagt er, ja, die einzige Grundlage, über welche wir verfügen, ist die Analyse der Bedingungen der Möglichkeit der Sprache. Also das heißt, das ist eigentlich Kant, die Bedingungen der Möglichkeit. Also welche Bedingungen müssen da sein, damit Sprache möglich ist? Das heißt, nicht wirklich Sprache, denn das können wir nicht. Wir können ja nicht hinter... also sozusagen alle Aufzeichnungen zurückgehen. Nicht? Wir wissen das nicht. Wir können das nur imaginieren. Heute kann man simulieren. Nicht? Man kann sozusagen Urmenschen simulieren. Das geht. Nicht? Also man kann das machen als Simulation im Cyberspace oder so. Nicht? Gibt es ja auch. Die ganzen heutigen erfolgreichen Serien nicht, tun das. Harry Potter zum Beispiel ist so ein Mix. Nicht von Urgeschichte und Gegenwart und alles durcheinander. Ne? Alles ist möglich, man kann alles simulieren heute auf dem Schirm. Ne? Das ist kein Problem. Aber die Frage ist natürlich, was hat das zu tun mit der, ja, wie es wirklich gewesen ist. Na, aber wie es wirklich gewesen ist, wissen wir nicht. Wir können allenfalls Bedingungen der Möglichkeit, wie es gewesen sein könnte, ne? Das ist genau das, Bedingungen der Möglichkeit, wie es gewesen sein könnte. Ja, das ist gleichsam die kantische Frage, Konstitutionsfrage. Nicht? Die nicht zu verwechseln ist eben mit der empirisch-historischen. Ne? So ist es gewesen. Also das bestätigt Benjamin durchaus, dass das die einzige Grundlage sei, nicht? Die Analyse der Bedingungen der Möglichkeit der Sprache. Das heißt, der Ursprung ist eben nicht für Benjamin einfach die Entstehung. Das ist auch sehr wichtig. Also Ursprung ist nicht Entstehung. Ne? Also Entstehung wäre so, wie es gewesen ist. Ne? Wie sich sozusagen das herausgebildet hat. Ne? Aber die Frage des Ursprungs ist etwas anderes. Die Frage des Ursprungs ist tatsächlich die Frage, wie, also welche Bedingungen versammelt sein müssen, damit das möglich gewesen ist. Also wir bewegen uns auf der Ebene der Möglichkeiten. Also nicht auf der Ebene sozusagen der Fakten, sondern auf der Möglichkeit von Fakten. Und das ist natürlich schon eine wichtige Unterscheidung. Und das ist vielleicht nicht so ganz klar, aber wenn man unterscheidet Entstehung und Ursprung, ne, dann wird es deutlich. Die Entstehung ist eine rein historische Frage. Der Ursprung ist sowohl historisch als auch logisch oder, wie Benjamin sagt, rechtmäßig. Also die Frage der Geltung und die Frage der Genesis kommen zusammen. Also Genesis, Entstehung. Wie ist es entstanden? Frage der Geltung, das ist die Frage dessen, was wahr ist oder was sozusagen vernünftig, logisch, einsichtig und so weiter ist. Und diese beiden Fragen zusammen machen erst die Frage des Ursprungs aus. Oder, wenn man das mit Kant ausdrücken will, eben die Bedingungen der Möglichkeit von etwas. Kant hat dafür Konstitution gesagt, die Konstitution von etwas. Konstitution, die Verfassung, ne? Dasselbe Wort. Ne? Denn genau bei der Verfassung ist es ja auch so. Nicht? Die Genesis der Verfassung ist nicht das Wichtige, sondern die Geltung. Trotzdem, zum Beispiel für eine Verfassungsänderung, muss man natürlich auch die Genesis der Verfassung mit einbeziehen. Das heißt, jetzt wäre vielleicht Zeit, in Amerika die Verfassung ein bisschen zu ändern. Vielleicht das Wahlrecht ein bisschen zu ändern. Ne? Also, man sagt, die Verfassung gilt. So, ne? Das ist Geltung, das ist Wahrheit, das ist juristisch, es gilt. So ist es. Ne? Das ist Geltung. Ne? Aber man kann natürlich sagen, ja gut, diese Verfassung wurde vor 200 Jahren also eingesetzt. Mittlerweile hat sich die Gesellschaft geändert. Ne? So. Es gab ja immer wieder Veränderungen auch, Zusätze. Zum Beispiel Abschaffung der Sklaverei, Gleichberechtigung zwischen den Rassen, ne? Also schwarz und weiß in Amerika. Oder Gleichberechtigung der Frau. Das sind eigentlich alles sozusagen Zusätze zur Verfassung, die also eine Veränderung der Verfassung auch gegeben haben. Ne? Weil man gesagt hat, naja, damals war es so, inzwischen hat sich das geändert, also müssen wir die Verfassung auch ändern. Ne? Aber das sind natürlich ganz schwierige Fragen. Das sind die Fragen der Rückkoppelung eben von Geltung und Genesis. Das wäre die Frage nach dem Ursprung, könnte man sagen, im Sinne von Benjamin. Ne? Was natürlich zugleich eine Frage der Überlieferung ist. Ne? Also die Überlieferung der Verfassung. Jede Verfassung ist überliefert. Und diese Frage der Überlieferung ist natürlich dann ganz entscheidend. Sie ist ja nicht vom Himmel gefallen, ne? Die Verfassung. Ne? Die Wahrheit ist nicht vom Himmel gefallen. So geht das weiter bei Benjamin. Ne? Also weder die Konstitution, noch die Verfassung, noch die Wahrheit, nichts ist vom Himmel gefallen, sondern das ist überliefert. Und in der Frage, wie man sich dazu verhält, ist es eben wichtig, diese Frage von ja, Geltung und Genesis. Also erst getrennt, aber auch zusammen zu denken. Und damit ist man tatsächlich bei dieser Frage nach dem Ursprung. Also der Mensch erfand sich selbst Sprache aus Tönen lebender Natur, sagt Herder. Also im deutschen Kulturzusammenhang ist ja der Aufsatz von Herder der Ursprung der Sprache. So etwas wie eine Gründungsurkunde, könnte man sagen. Herder steht am Anfang der historischen Sprachwissenschaft in Deutschland. Mit diesem Aufsatz, vom Ursprung der Sprache. Das ist ein Aufsatz, der ungefähr 1774, 73 entstanden ist. Also zur selben Zeit wie Goethes Werther ungefähr. Das ist die Zeit Sturm und Drang. Damals hatte Herder die Volkslieder entdeckt und diese also Bewegung oder sagen wir auch überhaupt die deutsche Sprache entdeckt. Also abgelehnt auf Französisch oder Latein zu schreiben, nicht? Und Deutsch geschrieben. Das war damals durchaus nicht so selbstverständlich. Und darin haben ihm dann Schiller, Goethe und alle gefolgt. Also der Mensch erfand sich selbst die Sprache aus dem Leben der Natur. Wir wissen ja schon, das haben wir ja schon behandelt, das ist natürlich die onomatopoetische Auffassung gleichsam vom Ursprung der Sprache. Das hat Benjamin in dem anderen Aufsatz ja auch schon behandelt. Ich meine, sie geht auch, was hier nicht erwähnt wird, auf, das ist eigentlich der wichtigste Mann, Vorherder, auf Giambattista Vico zurück. Vico, also schreibt man so, Vico. Ein Italiener, Vico. Also Anfang des 18. Jahrhunderts. Er ist eigentlich der Vater, so könnte man sagen, des historischen Denkens. Oder heute würde man sagen, der Kulturwissenschaft. Er ist eigentlich der erste Kulturwissenschaftler, könnte man sagen. Also er hat von dem besonderen Genie oder der besonderen Eigenart bestimmter Völker zuerst gesprochen. Also dabei ging es natürlich darum, dass die Italiener als erste in Europa schon im Mittelalter eine eigene Schriftsprache auch ausgebildet hatten, eben das Italienische, das unterschieden war vom Latein. Dann nach Italien kam Spanien, Frankreich, England, und Spätdeutschland mit diesen sogenannten Vulgärsprachen, die sich da also vom Latein emanzipiert haben. Also Vico, da ging natürlich die Frage, wie sind die Unterschiede auch der Sprache zu erklären? Was ist der Unterschied zwischen Deutsch und Französisch? Das war die große Frage im 18. Jahrhundert auch. Auf der anderen Seite war natürlich die Frage, was macht den Menschen zum Mensch? Auch im 18. Jahrhundert eine Frage. Weil bis dahin galt ja die theologische Bestimmung. Also die Leute haben, Gott hat den Menschen geschaffen. Und er hat ihn so geschaffen, wie er ist. Das war die Überzeugung im Christentum. Und wenn Sie heute in Amerika Bush hören, die Kreationisten, die denken das immer noch. Die sagen nein, keine Evolution, kein Darwin, nichts. Gott hat den Menschen so geschaffen, wie ich hier stehe. Also normale Menschen lächeln darüber ein bisschen. Also das gilt in Amerika als Religionsfreiheit. Man kann jeden Unsinn erzählen, wenn man das nur als Religion deklariert. Weil es gibt Religionsfreiheit. Sobald ich sage, das ist Religion, kann ich jeden Unsinn erzählen. Also auch, dass morgen die Welt untergeht und dass der Teufel zurückkommt und lauter solche Sachen. Das ist Religionsfreiheit, in Amerika geschützt. Aber wenn ich das nur so sage als ich, oh, dann. Aber wenn ich sage, das ist Religion, dann, ja, Religion. Religion, ja, das ist geschützt. Ne? Ja. Also allein würde ich ins Irrenhaus wandern, vielleicht, wenn ich das sage. Aber wenn ich das als Religion sage, dann, ja. Ja, also, das ist wichtig im 18. Jahrhundert, diese Frage. Ja, also, ohne Theologie, was macht den Menschen zum Mensch? Und die Antwort des 18. Jahrhunderts ist Sprache. Die wichtigste Sache ist die Sprache. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch die Sprache. Das ist so die Frage der Anthropologie im 18. Jahrhundert. Also, vorher war immer Gott, also der Mensch ist eben nicht Gott. Und deshalb unterscheidet sich der Mensch von Gott. Das war die erste, wichtigste Unterscheidung. Aber der Mensch ist das Geschöpf von Gott, so hat man in der Theologie gesagt. Eben, ne? Ebenbild Gottes und so weiter. Dann war klar, der Mensch so. Und das ist ja in der christlichen Theologie damit beantwortet. Aber eben, wie gesagt, im 18. Jahrhundert stellt sich die Frage dann anders. Also wie durch die Erfahrungswissenschaft, nicht? Also, ja, was ist eigentlich das Besondere des Menschen, nicht? Und der Mensch muss sich dann im 18. Jahrhundert eben vom Tier abgrenzen, nicht? Und wie grenzt er sich ab? Ja, der Mensch kann sprechen, das Tier kann nicht sprechen, nicht? Der Mensch hat Vernunft, das Tier hat keine Vernunft. Sprache und Vernunft wurden ja, wie bei Kant, immer also zusammengesehen, nicht? Bei Herder also ist dann die Frage, wie ist also die Sprache eigentlich sozusagen entstanden. Und, naja, also die Antwort bei Herder ist eben, der Mensch hat nachgeahmt, hat die Natur nachgeahmt. Das heißt, das Singen der Vögel, das und so weiter. Und solche Dinge. Also von daher wieder diese onomatopoetische Theorie vom Ursprung der Sprache ist die nächstliegende. Nun aber, und das ist besonders wichtig, kommt Benjamin auf Karl Bühler zu sprechen. Karl Bühler. Diesen Namen werden Sie möglicherweise noch nicht gehört haben. Karl Bühler hat ein ganz wichtiges Werk geschrieben, nämlich 1934 seine Sprachtheorie. Und diese Sprachtheorie ist eigentlich nach wie vor noch bedeutsam. Das ist vielleicht eines der wichtigsten sprachwissenschaftlichen Werke aus der damaligen Zeit. Ne? Die Darstellungsfunktion der Sprache, also Bühler, Sprachtheorie, die Darstellungsfunktion der Sprache. Was ist daran also das Besondere? Bühler ist besonders wichtig, weil er die onomatopoetischen Möglichkeiten der menschlichen Stimme nicht leugnet, aber eben also einbettet in einen größeren Zusammenhang. Also, welche Funktionen hat die Sprache? Und dadurch ist eigentlich Bühler bekannt geworden. Benjamin zitiert das jetzt nicht so ausführlich alles, aber Bühler, das Modell von Bühler, drei Funktionen der Sprache. Nee. Die wichtigste oder die erste, die gewöhnlichste vielleicht, ist die Darstellung. Also Sprache stellt dar, Sprache bildet ab oder Repräsentation, könnte man sagen. Nee? Also zum Beispiel, ich stelle dar, wenn ich einen Aufsatz schreibe, stelle ich etwas dar, ein Problem dar. Oder wenn ich etwas spreche, ja, versuche ich etwas darzustellen. für die anderen, wie ein Bild zu malen oder ja, letztlich eigentlich nicht so sehr verschieden. Ne? Das ist Darstellung. Oder was in der Logik dann Aussage heißt. Aussagenlogik, Proposition. Ne? Also eine Proposition, eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Nicht? Also Wittgenstein zum Beispiel. Oder die ganzen Logiker. Also es wird klar, in der Wissenschaft geht es hauptsächlich natürlich um Darstellung, ne? Um Repräsentation, etwas darzustellen. Ne? Das heißt, wahr oder falsch. Also nur Darstellungen können wahr oder falsch sein. Ne? So, Aussagen. So, das aber ist nicht alles. Das ist eigentlich wahrscheinlich erst ein relativ späteres Stadium der Sprachentwicklung, die besonders dann natürlich mit dem Entstehen der Schrift sehr wichtig geworden ist. Denn die Schrift sozusagen ist ja in gewisser Weise ein Abbild auch. Ne? Also die Schrift sozusagen verdoppelt etwas. Ne? Also ein Text über etwas. Ne? Also das ist natürlich sehr deutlich dann in der späteren auch Mimesis-Theorie oder Nachahmungstheorie Darstellung. Das ist nicht alles. Es gibt Expression. Die Sprache hat eine expressive Funktion. Oder aber Ausdruck. Ausdrucksfunktion. Jetzt ist ein bisschen kalt. Ne? Ja. Ja, bitte. Ja, ja. Also Ausdrucksfunktion. Also die Sprache Ausdruck. Ne? Das heißt, nicht nur Darstellung, sondern Ausdruck ist die Sprache. Das ist selbstverständlich so beim Zahnarzt. Ne? Au! Ei! Oder itai. Ja. Ja, das ist Ausdruck. Ne? Also das ist eine Expression, Ausdruck. Und naja, Sie wissen ja, bei Benjamin spielt diese Ausdrucksseite der Sprache auch eine sehr wichtige Rolle. Ne? Der Ausdruck. Ne? Zum Beispiel in der Melancholie, im Trauerspielbuch. Ne? Der Gestus, der Ausdruck. Ne? Der Ausdruck der Melancholie. Ne? Diese Ausdrucksseite. Natürlich in der damaligen Zeit, es gibt ja auch den Expressionismus in Deutschland. Der Expressionismus. Nicht? Ach, oh, weh, also solche Dinge, nicht? Also Ausdruck, ja, nicht? Oh, Mensch, das ist so, diese Ausrufe, Ausdrücke und so weiter. Also das ist natürlich wichtig in der Sprache, Ausdruck, Expression. Und die dritte Seite, die dritte Funktion der Sprache, die also in der Logik fast ja kaum berücksichtigt wird, genauso wenig wie eben die Ausdrucksseite der Sprache, ne? Das ist die Appellfunktion der Sprache. Appell. Appell. Das heißt Ansprache. Jede Sprache ist Ansprache. Das heißt, sie ist an jemand gerichtet. Das heißt, das ist die rhetorische Seite vor allem. Die rhetorische Seite der Sprache. Und diese drei Funktionen also sind zusammenwirkend beim Sprechen. Ja? Nach Bühler. Natürlich, die Kommunikationstheorie. Ne? Communication. Die Kommunikationstheorie gab es damals noch nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Kommunikationstheorie ist erst entstanden während des Zweiten Weltkriegs in Amerika. Lazarsfeld und solche Leute haben das gemacht. Warum ist sie entstanden? Ja, es ging darum, Propaganda zu betreiben. Sozusagen die kommunikationelle Kriegsführung. Heute ist das ganz normal. Ne? Also wenn zum Beispiel Bush jetzt in Annapolis da diese Konferenz einberufen hat, dann muss man einen Kommunikationskrieg vorher führen. Man muss alles verkaufen. Ne? Also was man tut, muss man verkaufen. Das ist Kommunikationsmarketing und so weiter. Heutzutage natürlich ganz selbstverständlich. Das war damals noch nicht so klar. Also während des Zweiten Weltkrieges haben die in Amerika das entwickelt, um zum Beispiel die Deutschen zu bearbeiten, dass sie also sich, dass sie Kriegsverweigerer werden und so weiter und so fort. Ne? Dass sie Hitler keine Gefolgschaft mehr leisten und so fort und so fort. Oder einfach ihnen klarzumachen, ihr werdet den Krieg verlieren. Hört lieber gleich auf. Also solche Dinge. Oder aber auch wie, also empirische Untersuchungen, Adorno hat da auch mitgemacht, nicht da in Amerika bei solchen Untersuchungen, wie ist das Bewusstsein von Arbeitern zum Beispiel? Also empirische Forschung, was denken die und wie kann man sie beeinflussen? Ne? Also heutzutage ganz selbstverständlich, Werbung, Marketing, PR und all das funktioniert ja genauso. Ne? Also das hat man ja auch gelegentlich als eine Modernisierung der Rhetorik bezeichnet. Ne? Mit semiotischen Mitteln vor allem. Also das ist besonders die Appellfunktion. Ne? Natürlich in der, also in der Philologie, wenn man so will, ne, hat man natürlich gerade in der deutschen Tradition die Darstellungsfunktion immer bevorzugt. Ne? Also man hat die Rhetorik weggeschoben, man hat natürlich auch die, keine Gefühle. Ne? Also das hat nichts verloren in der Wissenschaft zum Beispiel. Ne? Nur Darstellung. Von daher natürlich kam es, dass man diese anderen Funktionen eigentlich immer etwas vernachlässigt hat. Und das ist gewiss das Verdienst eben von Bühler, also darauf hingewiesen zu haben. Das heißt, die onomatopoetische Seite spielt dann natürlich auch besonders bei der Expression auch eine wichtige Rolle. Nicht? In dem Versuch, nämlich sich etwa anzugleichen. Nicht? Also kann man sagen, wenn zum Beispiel eine Gefahr droht, dann versucht man dieser Gefahr sich anzugleichen, indem man sich sprachlich zum Ausdruck bringt. Nicht? Also zum Beispiel hat man ja gewusst, dass beim Untergang der Titanic haben die Leute gesungen. Ne? Also singen zum Beispiel ist eine Möglichkeit, sich Ausdruck zu verschaffen in der Gefahr. Ne? Solche Dinge. Das heißt, die Sprache funktioniert dort als eine, Freud würde sagen, Lustabfuhr oder Spannungsabfuhr. Ne? Also das ist so, in der Psychoanalyse spielt das dann eine wichtige Rolle. Ne? Also dass man spricht oder weint oder schreit oder klagt, um abzubauen, Spannung abzubauen. Ne? Solche Dinge. Das ist alles Expression. Also all das gehört sozusagen in diesen Sprachkosmos hinein. Nicht? Nicht nur die Darstellung. Dass also erst also in den späteren Schichten, da zitiert Benjamin jetzt also Lazarus Geiger, erst in den späteren Schichten gäbe es eine gewisse Neigung, den Objekten schildernd nahezutreten. Das heißt, die Repräsentation wäre eigentlich etwas Späteres, keineswegs etwas Erstes in den Sprachfunktionen. Nun geht es also um diese Frage Onomatopoesie oder symbolische Repräsentation. Also so hat sich die also Auseinandersetzung in der Sprachtheorie bis zu dem Zeitpunkt, also Bühler 1934, und das ist ja gerade die Gegenwart, in der Benjamin den Aufsatz schreibt. Das ist sozusagen die letzte Publikation, kann man sagen, die Benjamin hier noch mitnimmt. Also davor gab es eben genau diese Konfrontation, so wie es geschrieben ist in diesem also Aufsatz: Denken wir uns links den Weg, der zur Herrschaft des onomatopoetischen Prinzips führt, rechts den zur symbolischen Repräsentation. Also, wenn man die romantische Sprachtheorie nimmt, ne, dann wäre ja die onomatopoetische Seite die wichtigere. Ne? Also, insbesondere also Volkslied und solche Dinge. Ne? Herder, von Herder herkommen. Herder, also Humboldt zum Teil auch noch. Ne? Wenn man aber die also eher logische und ja, philosophische Seite also bevorzugt, ne, dann eben der rechte Weg, der zur symbolischen Repräsentation führt. Wie gesagt, also von, man könnte jetzt sagen, die onomatopoetische Seite ist eigentlich die Ausdrucksseite, wenn auch nicht ganz, ne? Das ist nur ein Teil. Aber mindestens also haben wir hier die Opposition von Repräsentation und Expression. Ne? Das wären die beiden Onomatopoesie und Symbolik. Nun, dagegen Bühler, der einen weiteren Begriff eben von Expression hat als Onomatopoesie, er geht schon in die Richtung, die Benjamin von Charles Calais zitiert, also einem französischen Sprachwissenschaftler, also Le Mystère du Langage, Les Sons Primitifs et leurs Évolutions von 1926 in Paris. Also das ist Paläolinguistik, das heißt eben urgeschichtliche Linguistik, ne? Also vorgeschichtliche Linguistik, ne? Also primitiv, was dann später Levi Brühl immer ja, als les primitifs bezeichnet, die Primitiven. Der sagt ja schon, dass also die onomatopoetische Prägung keine Sprache erklären kann, sondern höchstens sind das gleichsam Lampions und Papierschlangen, die sich am Tag eines Volksfestes im Laub eines Baumes finden können. Also, Onomatopoesie, das ist nur beiläufig. Das ist nur vereinzelt vorkommend. Das kann man nicht so zum Prinzip machen. An dieser Stelle behandelt also Benjamin nicht weiter Bühler, sondern geht eben jetzt zu Levi Brühl über. Levi Brühl. Levi Brühl, den, also Lucien Levi Brühl aus der Dürkheim-Schule, ein ja, Anthropologe, Ethnologe, würde man sagen, nicht? Sehr berühmt ist sein Werk auch heute noch, Kopf und Hand. Wird auch oft gelesen, und er war wohl in den 20er Jahren auch einmal in Japan. Also es gibt ein Buch über Japan von ihm. Ne? Er hat in Japan Studien betrieben. Ich glaube hauptsächlich in Kyushu, da, also im südlichen Japan. Ne? Vielleicht auf den Ryukyu-Inseln auch. Ne? Bei Levi Brühl ging es also um die Untersuchung ja, der Geisteshaltung der Primitiven. Ne? Nun, die Primitiven, schon das Wort, le primitiv, ja, primitiv, das ist eigentlich ja schon eine Qualifizierung, nämlich abwertend. Ne? Die Zivilisierten und die Primitiven, das ist so die Unterscheidung, ne? Eigentlich. Die natürlich aus dem Kolonialismus erst einmal kommt. Ne? Aber Sie wissen ja auch, dass zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts Maler wie Gauguin also in die Südsee gereist sind und fasziniert waren von diesen Welten, dass Picasso zum Beispiel um 1900 hat er afrikanische Plastiken gesammelt. Das war ein ungeheurer Boom. Ne? Also die primitive Kultur wurde als die, wie soll man sagen, der dekadente Okzident, also das Abendland geht unter, Untergang des Abendlandes, Spengler 1918 dann ja auch, ne, im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, Katastrophe, alles und so weiter. Und jetzt so die Morgenröte gleichsam. Noch Kraft, noch Jung, noch und so weiter, die primitiven Kulturen. Da hat also sozusagen diese Umdrehung stattgefunden. Natürlich nicht allenthalben. Das war, so könnte man sagen, eine bestimmte Schicht von Intellektuellen hauptsächlich. Ne? Also das normale Volk hat eigentlich das wohl kaum erreicht. Ne? Aber so bei den Intellektuellen, bei den Künstlern, bei Musikern und so fort, nicht, war plötzlich also diese primitive Kunst also gewaltig im Mittelpunkt. Nicht. Alles sozusagen, was nicht, ja in gewissem Sinne, alles was nicht europäisch war. Nicht. Also in dieselbe Zeit fällt etwa die Begeisterung in Frankreich für le Japonisme, nicht, für japanisches, also für Kabuki, für also verschiedene so Äußerungen, also anderer Kulturen. Nicht? Also das natürlich hat man damals dann auch Exotismus genannt. Nicht? Also das Chinesische, das also wobei natürlich das Chinesische schon im 18. Jahrhundert einen ersten, also sehr starken Impact gehabt hat. Also zum Beispiel Porzellan und solche Dinge. Oder auch der englische Garten. Der englische Garten ist eigentlich vom chinesischen Garten. Also abgesehen. Weil damals war der französische Garten war eigentlich die Form, die also im 17. Jahrhundert ganz üblich gewesen ist. Nach der Mode von Versailles. Und im 18. Jahrhundert kam dann die Veränderung von England her, deshalb englischer Garten, ne? Also, aber eigentlich aus China gekommen. Ne? Dass man den Garten so, man muss spazieren gehen im Garten, damit man überhaupt etwas sieht. Es gibt keine Zentralperspektive mehr, ne? Sondern es gibt ganz viele unterschiedliche und so weiter Perspektiven, Details. Ne? Aber also diese Frage der Primitiven, also die Untersuchung zur Geisteshaltung der Primitiven, das bestimmt dann sehr, sehr stark auch schon Emil Durkheim, nicht? Die Soziologie. Bestimmt genauso Kassierer, nicht? Also bestimmt genauso Heidegger. Nicht? Also man könnte sagen, eigentlich alle Wissenschaften, alles Denken in dieser Zeit, ne, ist unter diesem Thema eigentlich zu sehen. Dazu hilft natürlich auch die Psychoanalyse, denn die Psychoanalyse ist ja auch eine Tendenz, die Regression, ne, also Kindheit, Regression, Primitives sozusagen anders zu sehen. Viel wichtiger zu sehen, ne? Als so gleichsam die, das Endstadium einer ja, ausdifferenzierten Vernunft oder Logik. Nicht? Also so in der Sprachwissenschaft, in der Poesie, in allen eigentlich Belangen kann man eine ähnliche Richtung finden. Die Avantgarde ist ja gerade dadurch gekennzeichnet. Zurück zu den Sachen, also zu den wesentlichen Dingen, zu den einfachen Dingen, zu dem, was, ja, was eben eigentlich wichtig ist. Nicht? Das kann man auch in der Architektur etwa sehen. Nicht? Tod dem Ornament, nicht solche Loos zum Beispiel, nicht? Alfred Loos und so weiter. Nicht? Also das Primitive bekommt plötzlich eine Bedeutung. Nee, es wird gleichsam wie ein Symbol oder symbolisch verstanden. Nee? Und von daher also die Frage, wie man denn die Geisteshaltung der Primitiven fassen könnte. Und das ist genau also die Frage, die sich besonders also Lévi-Brühl gestellt hat. Also vor Lévi-Strauss natürlich, nee, später Lévi-Strauss. Aber Lévi-Brühl, also 20 Jahre früher. Ne? Und da also sagt er, kurz zusammengefasst, es gibt das Bedürfnis zeichnerischer Beschreibung und ja, deutsche Entdeckungsreisende. Also Frobenius wahrscheinlich hat er gedacht, der zuerst in Afrika Untersuchungen gemacht hat, schon im 19. Jahrhundert. Von ihm stammt diese Idee der Kulturkreise, also dieser Begriff Kulturkreis. Es gibt einen afrikanischen Kulturkreis, einen arabischen Kulturkreis, einen ostasiatischen Kulturkreis und so weiter. Also verschiedene Kulturkreise, die so gedacht werden als relativ, also autonom in sich. Das war bereits eine gewisse Vorstellung von Relativismus, Kulturrelativismus. Also sozusagen, jede Kultur hat so ihr eigenes Zentrum. Das war die Vorstellung. Und so hat also dieser Afrika-Forscher Frobenius, Otto Frobenius, zum ersten Mal die afrikanische Kultur sozusagen einen eigenen Wert zugeteilt. Ich meine, die Tradition geht ja zurück, denken wir an Jean-Jacques Rousseau, der zum ersten Mal der Kindheit einen eigenen Wert zugeteilt hat. Ne? Also das Kind ist kein kleiner Erwachsener, sondern Kindheit ist etwas sozusagen Eigenes. Ne? Das ist ja die Vorstellung von Rousseau gewesen und das war natürlich besonders wichtig auch für die Romantik. Ne? Aber das geht weiter, ne? Und also Lautbilder nannten die das. Und da ist vom Reichtum die Rede. Also die Primitiven haben einen großen Reichtum an Vokabeln. Ne? Davor hatte man immer gedacht, primitiv ist gleich arm. Ne? Und das musste also revidiert werden in der Hinsicht, dass sie eben, dass es eine große Fülle von Vokabeln gibt. Und diese Vokabeln kann man als ja, beschreibende Stimmgebärden. Im Französischen geste. Geste, les gestes. Gebärde ist geste. Also Gestik sozusagen. Also Sprachgestik eigentlich. Ne? Also der Reichtum der Primitiven an Farben, Tönen, Geschmackswahrnehmung und so weiter, all diese Ausdrücke, die eher, die keine Darstellungen wahrscheinlich sind, ne? Die auf halbem Wege zwischen Ausdruck und Darstellung bleiben, die werden also von Lévi-Brühl zum ersten Mal in dieser Weise als Stimmgebärden verstanden. Und das führt dann auf die Frage der magischen Qualitäten. Ne? Also durch diesen Reichtum an Stimmgebärden, nicht, gibt es magische Qualitäten, und also diese magischen Qualitäten jetzt plötzlich werden sehr anziehend. Nicht? Das heißt, die Magie der Sprache ist gleichsam bei den Primitiven zu Hause. Und das ist natürlich jetzt eine Angelegenheit, die Poeten und alle also natürlich sehr stark interessiert. Weil Poesie ist Magie. Das ist ja so die Redeweise, nicht, die ja auch Benjamin aufnimmt, erst einmal in seinen ersten Arbeiten. Ne? Magie, Sprachmagie. Im ersten Sprachaufsatz. Damals hatte er freilich noch nicht im Einzelnen solche also ethnologischen Arbeiten studiert. Ne? Also diese Lehrmeinungen von Levi Brühl, der also gleichsam in der primitiven Geisteshaltung etwas ganz Besonderes durchaus erkannt hat, ne? Haben auch gewirkt und zum Beispiel bei Cassirer in Deutschland, Ernst Cassirer. Also sein großes Werk, so drei Bände, also das war früher noch ein Standardwerk, auch in der Philosophie, im Philosophiestudium, also die Philosophie der symbolischen Formen. In den 20er Jahren in Berlin erschienen. Oder auch sein anderes, ja, Buch Sprache und Mythos. Also Cassirer ist nun derjenige, der die Verbindung schlägt zwischen Magie der Sprache, Ethnologie und Philosophie, eben Frage des Mythos. Und bei Cassirer wird es ganz deutlich, er sagt, Sprache, Mythos, Kunst. Also Kunst und Mythos sind ganz gleich. Gleichsam, die Kunst ist die moderne Form des Mythos. Die Kunst ist unsere Form des Mythos oder genauer gesagt der Erinnerung an den Mythos. Also unter der Form der Kunst überlebt der Mythos in der modernen Gesellschaft. Das ist so, kann man sagen, Cassirers zusammengefasste These. Das heißt, dass eine gewisse Primitivität der Kunst innewohnt. Nicht? Vielleicht lese ich Ihnen diesen Abschnitt davor auf Seite 456 in der Mitte. Also 456. Was beide, die mythischen und die sprachlichen Begriffe, von den logischen Begriffen unterscheidet und was sie zu einer selbstständigen Gattung zusammenzunehmen gestattet, das ist zunächst der Umstand, dass in ihnen beiden ein und dieselbe Richtung der geistigen Auffassung sich zu bekunden scheint, die der Richtung, in der unsere theoretische Denkbewegung verläuft, entgegengesetzt ist. Hier herrscht statt der Erweiterung der Anschauung vielmehr dessen äußerste Verengung, statt der Ausdehnung, die sie allmählich auch die sie allmählich durch immer neue Kreise des Seins hindurchführt, der Trieb zur Konzentration. Statt ihrer extensiven Verbreitung, ihre intensive Zusammendrängung. In dieser Sammlung aller Kräfte auf einen Punkt liegt die Vorbedingung für alles mythische Denken und alles mythische Gestalten. Also, Sprache, Kunst gegen Sprache, Logik. Also Sprache ist ja beides. Sprache hat sowohl Anteil an der Logik als auch eben an der Kunst. Ne? Deshalb, also in der Primitiven, bei den Primitiven, ne, ist Sprache Kunst gleichsam. Ne? Oder Mythos, wie man das immer bezeichnen will. Bei uns hat die Tendenz, oder in den neueren Sprachen hat die Tendenz sehr viel stärker, hat die Tendenz der Sprache sehr viel stärker eben auf Logik, auf Kognition, auf Begriff sich ausgerichtet. Und mit dem Begriff und mit der Kognition kann man sozusagen den ganzen Umkreis des Empirischen besprechen, behandeln. Ne? Also sozusagen, das erlaubt dann diese ungeheure Ausbreitung, weil man ja ein begriffliches, logisches Instrumentarium hat. Damit aber wird die Sprache Instrument. Ne? Instrument für etwas anderes. Das ist genau das, was Benjamin immer kritisiert hat. Ne? Diese logische Tendenz der Sprache, nur Begrifflichkeit, nur Instrument zur Behandlung von allen und jedem. Also an dieser Stelle tritt uns wieder entgegen, nicht eigentlich eine Unterscheidung, die Benjamin selber in seinen früheren Aufsätzen immer wieder getroffen hat. Ne? Nämlich Instrumentalität der Sprache einerseits und Magie oder Medialität der Sprache. Das wäre die Opposition. Ja, aber ich sehe, wir müssen hier heute schon mal beenden. Also Cassirer und Levi Brühl sind in diesem Zusammenhang eigentlich die wichtigsten Gewährsleute für Benjamin. Und das ist eben erstaunlich, also Deutsch-Französisch, nicht auf beiden Seiten, in beiden Ländern, zeichnet sich eine vergleichbare Tendenz ab. Ne? Und das will ja Benjamin deutlich machen mit seinem Referat. Aber dazu nächstes Mal.